Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli. Ich kann schon so viel verraten, wir befinden uns auf dem Gotthard. Christoph, was ist der Gotthard für ein Meilenstein der Schweizer Geschichte? Warum sind wir heute hier?
Grüezi miteinander. Der Gotthard ist natürlich für die Schweiz eigentlich mehr als ein Berg, mehr als ein Pass. Es ist ein eigentlicher Mythos. Hier ist die Schweiz entstanden. Diese Nord-Süd-Verbindung ist faszinierend. Es ist ja auch die Verbindung zwischen Sprachgruppen, zwischen Kulturen, Deutsch, Italienisch. Es ist in der näheren und etwas weiteren Umgebung auch der Quell von vier großen Flüssen. Wir haben den Ticino, der eben Richtung Tessin fließt. Wir haben den Vorderrhein. Wir haben aber auch die Reuss. Und schließlich kommt dazu die Rhone. Also die Flüsse, die hier entspringen, bilden auch ein eigentliches Wasserschloss, die natürlich nicht nur die Schweiz betreffen als Flüsse, sondern eben auch das übrige Europa.
Wie weit reicht dieser Mythos zurück? Wann hat dieser Mythos angefangen?
Der Mythos ist natürlich schon vor allem im 19. und 20. Jahrhundert gepflegt worden. Moderne Historiker stufen die Bedeutung des Gotthardpasses und des Gotthards eher etwas zurück, sagen andere Alpenübergänge waren wichtiger. Aber für die Schweiz war es sicher ein ganz, ganz wichtiger Pass. Lange hat man auch in der Schweiz geglaubt, bis ins ausgehende 18. Jahrhundert, der Gotthard sei der höchste Berg des Alpenmassivs, was natürlich nicht stimmt. Aber wir sind hier bei der Passhöhe immerhin auf etwa 2100 Meter über Meer bei mäßigem Wind. Und hinter uns das Gebäude heisst Fort Hospiz. Also es ist eine Festung, eine Befestigungsanlage, eine Art kleiner Kaserne, errichtet im Jahr 1894. Es sind zwei Gebäude. Ein Gebäude wird heute noch vom Militär als Truppenunterkunft benutzt. Das andere Gebäude ist zu einem Museum geworden, das eben die Geschichte des Militärs, der Verteidigung hier auf dem Gotthard darstellt.
Das gesagt, es ist eigentlich der, also früher wurde gesagt, es sei der höchste Berg. Wann war die Erstbesteigung? Wann war der Meilenstein des Gotthardes sozusagen, nicht der Schweiz, aber für den Gotthard, wann hat das, oder was ist da die bedeutendste Überquerung vielleicht auch?
Die Erstbesteigung ist nicht datiert. Wir nehmen aber an, dass die Römer den Pass noch nicht gekannt haben. Es gibt keinerlei Überreste oder Münzen oder Ähnliches, das darauf hinweist, dass bereits die Römer diesen Pass nutzen konnten. Es findet dann eben die ersten Möglichkeiten der Passübergänge im 13. Jahrhundert statt, im beginnenden 13. Jahrhundert sicher. Und von da an wird schrittweise der Pass ausgebaut. Problematisch ist vor allem die Schöllenenschlucht mit der tosenden Reuss. Da musste man findige Ideen haben, um diese Schlucht zu überqueren.
Wie wurde der Fluss, dieser Berg überquert? Wann wurde er vielleicht auch kommerziell genutzt als Handelsstraße mit Pferd, Wagen? Wie war diese Entwicklung?
Es war sehr früh, dass natürlich Fußgänger hier über den Berg wanderten. Dann kamen Saumpferde dazu, ebenfalls schon im Mittelalter ganz sicher, mit denen man Güter transportieren konnte. Und dann Pferd und Wagen doch eher dann in der Neuzeit im beginnenden 19. Jahrhundert, ab etwa 1830, verkehrten dann regelmäßig Postkutschen, zum Teil sogar fünfspännig.
Was ist die Bedeutung militärischer Art? Du hast die Kaserne hinter uns erwähnt. Wie würdest du das so in der Gesamtbedeutung für die Schweizer Verteidigungsstrategie einordnen?
Der Gotthard ist Symbol geworden für Widerstandswillen, für Unabhängigkeit der Schweiz, für die Selbstbehauptung und natürlich militärisch ehemals ganz, ganz wichtig. Seit den 1880er Jahren hat man hier den Festungs- Bau betrieben, den Passübergang geschützt, eben auch Kasernen errichtet. Dazu kamen sehr viele Gräben, es kamen Schutzbauten, es kamen Artilleriestellungen, Infanteriestellungen auch, Maschinengewehrstellungen und so weiter. Man hat an dieser Anlage, vor der wir hier stehen, bis etwa 1918 gebaut, und der Gotthard wurde dann ganz entscheidend im Rahmen des Redwick-Konzepts ab 1940, als sich die Armee eben in den Alpenraum zurückzog, in drei Festungen namens Saint-Maurice, Gotthard und Sargans. Und hier stehen wir eigentlich im Zentrum der Festung St. Gotthard.
Wie hätte dieser Plan für den Gotthard konkret ausgesehen damals?
Dieser Plan hätte so ausgesehen, dass man im Falle eines Einmarsches, und der war von den Achsenmächten zu erwarten, vorab Deutschland, der Wehrmacht, aber eben auch aus Italien drohte Gefahr, dass man sicher den Gotthardtunnel gesprengt hätte. Es waren auch alle anderen Brücken zur Sprengung vorbereitet. Man hätte hier also dem Feind nichts kampflos überlassen. General Guison hat gesagt in seinem Befehl zum Redwy: Hier wird gekämpft, diese Stellung wird nicht verlassen bis zum bitteren Ende.
Was ist über den Gotthard zu sagen im Hinblick auf den Tunnel? Wie hat sich da der Verkehr, das Verkehrsaufkommen auch über diesen Berg, wie hat sich das verändert, wann im Anbetracht dieses Tunnelbaus?
Der Tunnelbau geschah erstmals 1882 durch die Eröffnung dieser Gotthard-Strecke zwischen Nord und Süd. Es wurde dann im 20. Jahrhundert die Autostraße ausgebaut. Es verkehrte ein Postauto ab den 1906, ganz genau, durften namens der Urner Regierung Autos verkehren, allerdings nur während 2 Stunden am Tag. Später dann ein reger Verkehr über diesen Gotthardpass, der allerdings im Winter nicht passierbar ist, und dann vor allem natürlich durch die neu eröffnete Gotthard-Autostraße durch den Gotthard-Tunnel, 1980 eröffnet, die berühmte A2, die ja sehr viel befahren ist.
Was für eine Rolle in der Mentalität der Tessiner spielt der Gotthard? Was ist vielleicht auch die Bedeutung des Gotthards fürs Tessin?
Für den Tessin ist der Gotthard ebenfalls sehr wichtig. Wir sind übrigens hier auf Airoler Boden, also auf Tessiner Boden bereits. Und der Gotthard als Übergang war sehr wichtig. Allerdings muss man wissen, dass die Tessiner eigentlich Untertanen waren. Der Urner zwischen 1480 und 1798 haben die Urner den Pass beherrscht vom Vierwaldstättersee bis nach Bellinzona. Das hat sich natürlich später geändert, als der Kanton Tessin entstand. Und man hat von beiden Seiten her natürlich Anstrengungen unternommen, um diesen Pass befahrbar, überquerbar zu machen. Und das ist dann gut eidgenössisch auch gelungen.
Wie ist heute vielleicht das Verhältnis zwischen Uri, dem Kanton, und dem Tessin? Gibt es da Besitzansprüche in die eine oder in die andere Richtung? Fast schon ein Streit um den Gotthard?
Nein, die Streitereien sind vorbei. Man einigt sich da gütlich in allen Fragen. Es gibt natürlich auch Fragen neben dem Verkehrswesen bezüglich Energiegewinnung hauptsächlich. Aber man ist hier einig. Denn immerhin, daran soll erinnert werden, Gotthard erinnert an einen Heiligen, St. Gotthard. Das war der Bischof von Hildesheim. Und der erste Überquerer, den wir eigentlich kennen, dieses Gotthardpasses, ist ein Abt und Chorherr aus Bremen. Der hat 1234 von seiner Gotthard-Überquerung geschrieben. Und seither haben wir eigentlich ein schriftliches Zeugnis.
Was müssen wir über diesen heiligen Gotthard noch wissen?
Ja, er war natürlich auch einer der ganz wichtigen Kirchenfürsten, der weitreichende Maßnahmen getroffen hat zugunsten seiner Kirche ist, glaube ich, nicht gerade ein Märtyrer mehr, denn damals war die Kirche doch schon etabliert, als er zugange war im 12. Jahrhundert in Hildesheim. Aber St. Gotthard ist eine berühmte Gestalt und es gab dann auch früh eine Kapelle, bereits im 13. Jahrhundert hier. Es gab Franziskaner, die hier gewirkt haben, ein Hospiz, man konnte übernachten, man konnte sich verpflegen, man konnte bei einer Sust die Pferde wechseln, ein neues Gebäude dann in den 1830er Jahren erbaut. Und es kamen dann später eben die militärischen Anlagen dazu, bis hin zu weitreichenden Festungswerken, Unterboden, die wir gar nicht sehen, wichtige Artilleriestellungen, die hier auch wirken konnten und einen Angriff, einen Übergang durch feindliche Truppen verhinderten.
Ja, und es gibt ja heute, glaube ich, auch Museen hier auf dem Gotthard. Glaube ich, zwei, hast du gesagt, oder täusche ich mich da? Was ist, wie wird der Gotthard, die Passhöhe, heute genutzt?
Das ist richtig. Es gibt hier zwei Museen. Als die SUS, die Gebäude, verkauft werden sollten, hat man sich entsetzt. Man wollte das nicht irgendwie kommerzialisieren oder irgendwie in private Hände geben, um es dann zu verschandeln. Denn, wie gesagt, Gotthard ist ein Symbol für die ganze Schweiz. Und es hat sich eine Stiftung St. Gotthard gebildet, die dann in dieser SUS ein sehr, sehr schönes Museum errichtet hat. Seit 1986 ist das so, immer wieder verändert, auch mit Sonderausstellungen. Es zeigt eben diesen Wandel und Handel am Gotthard, was da geschehen ist in verschiedensten Aspekten. Und als zweites Museum haben wir hier ein Vormuseum, also ein Militärmuseum, das zeigte, wie seit den 1880er Jahren die Ausrüstung aussah hier, wie eben auch die Bewaffnung war, was für Material, was für Uniformen man verwendete. In der Regel war eine Festungsartilleriekompanie hier untergebracht, bis dann 1947 diese Gebäulichkeiten als militärische Anlagen weitgehend aufgegeben wurden. Es ist, wie gesagt, heute noch immer Truppenunterkunft zu einem Teil, zum anderen Teil Museum. Hier hat sich vor allem ein früherer Divisionskommandant, Hans Rappold, verdient gemacht, dass hier ein Museum entstanden ist, das 1998 eröffnet werden konnte.
Und besonders ins Auge stechen natürlich auch diese Windräder für all jene Zuschauer oder Zuhörer voran, die uns nicht folgen. Wir blenden das selbstverständlich aus, aber man sieht hier in der Umgebung, wir haben 5 Windräder, glaube ich, gezeigt. Wann kamen die auf den Gotthard und warum?
Die stehen erst seit dem Jahr 2020 hier und man kann das unterschiedlich beurteilen. Ich finde es wie die Faust aufs Auge, ich finde es landschaftszerstörend, dass man hier 98 Meter hohe Windräder aufstellt, die natürlich hauptsächlich auffallen, sodass man ein Auge für die Natur eigentlich gar nicht mehr richtig hat. Und das alles für ganz, ganz wenig Energie, also Nutzen und Schaden stehen hier in keinem Verhältnis.
Wurde dagegen eigentlich vorgegangen, protestiert, das Referendum ergriffen? Wurde etwas gemacht dagegen?
Leider nicht. Ich hätte eigentlich hier auch von den entsprechenden sogenannten Heimatschutzkräften mehr Widerstand erwartet, dass man auch vom Naturschutz her eigentlich hätte Einspruch erheben können. Das ist nicht geschehen. Es ist einfach eine Modeströmung, dass man hier die Landschaft zerspargelt mit solchen Windrädern. Ich finde es scheußlich.
Was gibt es sonst noch über diesen Mythos Gotthard zu sagen, Christoph? Was ist da der Meilenstein für die Schweizer Geschichte? Was hat der Gotthard ganz konkret der Schweiz in der Geschichte gebracht?
Der Gotthard ist eigentlich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Er ist einerseits das weit offene Tor für ganz Europa, um zwischen Nord und Süd zu verkehren. Die schnellste Strecke nach wie vor zwischen Hamburg und Sizilien, jedenfalls die kürzeste. Und so gesehen ist es eine Einladung, hier die Schweiz und den Gotthard zu durchqueren. Natürlich ächzt die hiesige Bevölkerung auch unter dem Verkehr. Man hat aber natürlich durch den Gotthard-Basistunnel, übrigens mit, glaube 56 Kilometer der längste Eisenbahntunnel der Welt, seit 2016 jetzt die Möglichkeit, sehr, sehr rasch auch auf der Schiene von Nord nach Süd und umgekehrt zu verkehren. Also eine Einladung an die Welt, hier durchzufahren. Andererseits bleibt der Gotthard auch Symbol des Widerstandes, des unbedingten Überlebenswillens und des Kampfes durch militärische Mittel. Das hat sich vor allem dann im Zweiten Weltkrieg zugespitzt, ist aber eigentlich bis heute als Mythos verankert in der Bevölkerung. Solange der Gotthard in Schweizer Hand ist, ist die Schweiz nicht verloren, ein bisschen vereinfacht gesagt. An diesem Mythos wird auch eifrig gesägt, aber ich meine, er ist nach wie vor vorhanden.
Du hast die Wichtigkeit für die Welt, die Wichtigkeit für Europa des Gotthards herausgestrichen. Wie wurde das in der Geschichte gewürdigt, geschätzt, geehrt? Gibt es da Wortäußerungen, Ehrerbietungen? Gibt es da eigentlich irgendetwas?
Für die sehr, sehr vielen Milliarden, welche die Schweiz bei dieser sogenannten NEAT, der neuen Eisenbahn Alpentransversale, investiert hat, gibt es eigentlich wenig Dank von Europa. Man hat es nämlich vor allem für Europa gebaut, nicht in erster Linie für den Inlandverkehr. Und die Schweiz hat natürlich Grund, auch unzufrieden zu sein, weil die Zubringer sowohl in Italien wie in Deutschland nicht fertiggestellt wurden, dass also hier die lieben Nachbarn etwas schlampen und die Schweizer natürlich, so wie sie sind, in Perfektion alles zur Zeit hingestellt haben. Das ist sicher etwas unbefriedigend.
Wie sieht die Zukunft aus des Gotthards? Das ist ja immer noch eigentlich der Schmelztiegel für jeden Stau, der an Ostern, an Pfingsten, an Weihnachten immer zu reden gibt. Wie sieht das aus? Wird da, ist da Besserung in Sicht? Noch eine größere Verschlechterung eigentlich? Wie sieht die nahe Zukunft des Gotthards aus?
Vielleicht zuerst zur Zukunft dieses Alpenpasses. Es wird eifrig diskutiert, ob man den ganzjährig öffnen soll, auch um natürlich die übrige Straße zu entlasten. Da gibt es Argumente dafür, aber natürlich auch Argumente dagegen, nicht zuletzt von den Anwohnern, wo sich dann eben durch die Dörfer diese Straße quält, hätte ich fast gesagt. Es ist aber natürlich ein Naturerlebnis, wenn man sommers hier über den Pass fährt, und das ist nur zu empfehlen, vor allem eben auch Menschen, die die Schweiz weniger kennen. Das andere ist natürlich der ständige Stau am Gotthard, und der Gotthard muss jetzt auch gelegentlich renoviert werden als Tunnel, diese 17 Kilometer. Und darum ist beschlossen worden, eine zweite Röhre zu graben und dann so zu verkehren. Nach wie vor verboten wäre es, zwei Röhren zu betreiben, indem eben die Alpeninitiative damals angenommen wurde. Aber ich gehe davon aus, dass die Schweizer pragmatisch genug sind, wenn dann beide Röhren einmal stehen, dass man dann auch durch beide mit dem Auto verkehren kann, sodass dann die Stauauswirkungen etwas geringer werden.
Wie denkt eigentlich die lokale Bevölkerung, Göschnen, Airolo, wie denken diese Menschen über den Gotthard? Ist das eher Fluch oder eher Segen? Fluch zum einen, dass man ständig da diese Durchfahrtstouristen und ja, Transitverkehr da erdulden muss. Segen, dass es einem auch die Verbindung gebracht hat. Was überwiegt da, weißt du das?
Die Urner und eben auch die Tessiner sind schon heldenhaft im Ertragen dieses Verkehrs. Das ist nicht ganz einfach, und das ist wirklich ein Problem, der Verkehr und der Lärm und die ganzen Emissionen, die hier stattfinden, ohne dass man eigentlich viel davon hat, denn der Tourismus lebt ja nicht unbedingt wahnsinnig gut durch diese Durchgangsfahrten, die nur im Sinn haben, von Nord nach Süd zu kommen, und das möglichst schnell. Also es ist eine Belastung, und wir können nur hoffen, dass die hiesige Bevölkerung diese Belastung weiterhin trägt, denn wirtschaftlich ist natürlich der Nord-Süd-Verkehr hier am Gotthard, sei es auf der Straße, sei es auf der Schiene, nach wie vor von größter Bedeutung.
Wie würdest du diese Bedeutung einem fünfjährigen Kind erklären als letzte Frage?
Ich würde einem fünfjährigen Kind sagen, dass hier eigentlich eines der ganz wichtigen Zentren der Eidgenossenschaft steht, dass wir am Gotthardmassiv sind und typisch schweizerisch daran ist, dass man eben den Übergang, den Zugang, die gegenseitige Verbindung gesucht hat, von Nord nach Süd, von Welsch zu Deutsch, beziehungsweise von der schweizerdeutschen Bevölkerung zur Tessiner, zur italienischsprachigen Bevölkerung. Das wäre doch neben den eindrücklichen Natureindrücken für ein Fünfjähriges vielleicht noch einigermaßen verständlich.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Meilensteine der Schweizer Geschichte und Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.